Professor Dr. Schulte-Markwort ist, muss ich meine Brille absetzen und lesen, Klinikdirektor am Uniklinikum in Hamburg, Zentrum für psychosoziale Medizin, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Wenn ich was vergessen habe, sagen Sie noch, ja, und Buchautor natürlich, ja, genau. Ja, ich freue mich sehr, will gar nicht viel vorher sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und the stage is yours.
Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Völchert, für die Einladung und die freundlichen Worte. Das ist bei mir immer so schwierig mit den langen Namen und den langen Titeln. Das ist immer eine Zumutung, das kenne ich schon. Das ist alles nicht so wichtig. Ich freue mich, dass ich da bin und mit Ihnen ins Gespräch kommen kann, nachdem ich zweimal hier einen Vortrag gehalten habe und dann wir noch ein bisschen gemeinsam diskutieren. Sie dürfen mich gerne jederzeit unterbrechen. Es gilt, ich habe keine PowerPoint-Präsentation. Ich bin ein bisschen PowerPoint-müde geworden im Laufe der Zeit. Es gilt das gesprochene Wort. Und das gilt auch nicht abgelesen. Ich werde ein bisschen was vorlesen, vielleicht aus dem zweiten Teil aus dem Buch Kindersorgen. Ansonsten spreche ich frei. Was heißt, Sie dürfen mich gerne jederzeit unterbrechen. Ursprünglich angefangen, mich mit dem Thema populärwissenschaftliche Bücher zu beschäftigen, habe ich mich vor 5 Jahren mit diesem Buch Burnout Kids. Das hatte etwas zu tun damit, dass ich den Eindruck hatte, wir haben es immer mehr mit erschöpften Kindern zu tun. Und dann hatte ich ein Interview in der Zeit zu diesem Thema gegeben und dann ist der Drömer Knauer Verlag auf mich zugekommen, hat gesagt, wollen Sie darüber nicht ein Buch schreiben? Habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Dann habe ich lange mit denen diskutiert, dann haben die gesagt, Sie haben doch was zu sagen, dann sagen Sie es doch auch. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich das. Und dann kam diese spannende Frage mit dem Buchtitel und dann haben die gesagt, ja, wir müssen das Burnout Kids nennen. Und dann war ich sehr irritiert, erschrocken, weil was ich in jedem Fall vermeiden wollte, ist, dass ich eingereiht werde in die Reihe von populistischen Kindernegativrednern und habe dann hochroten Kopfes am Schreibtisch gesessen, als das Buch erschienen ist und habe gedacht, oh, jetzt geht's gleich los. Es ist zum Glück ausgeblieben, weil ich glaube, es hat etwas damit zu tun, wenn man das Buch dann liest, dann merkt man deutlich, dass ich eben nicht zu denen gehöre, die Kindern etwas andichten wollen, was schlimm und negativ ist. Ich habe dann schon verstanden, der Verlag hat gesagt, also ich hätte natürlich das Buch genannt, die erschöpften Kinder oder sowas und die haben gesagt, ja, wollen Sie ein Buch verkaufen oder nicht? Habe ich gesagt, na gut, ich probiere es mal, dann machen wir das halt so. Aber das berührt ja ein Phänomen, ein menschheitsimmanentes Phänomen und das beginnt mit einem Zitat, die Jugend von heute ist heruntergekommen und zuchtlos, die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern, das Ende der Welt ist nahe. Das hören Sie am Sprachduktus, dass das kein aktuelles Zitat ist. Wenn Sie es kennen, wissen Sie es, das ist 2000 vor Christus, das ist die Keilschrift in Ur. Das aktuelle Zitat dazu würde heute heißen, die Jugend von heute ist smartphoneabhängig und Social Media süchtig. Sie beherrschen die Schriftsprache nicht mehr und sind beziehungsgestört oder sind schwer beziehungsbeeinträchtigt. Das Ende der Welt ist nahe. Ja, das hat etwas damit zu tun, wenn wir auf die nachfolgende Generation schauen, da hat man oft reflexhaft das Gefühl, die werden immer schlimmer. Das ging mir in der 11. Klasse schon so als Oberschüler. Als ich auf die 5. Klasse geguckt habe, habe ich gedacht, so schlimm war ich nie. Wenn man das zu Ende denkt, dann könnte es uns heute eigentlich gar nicht mehr geben. Ja, also ich habe vor 20 Jahren hier in Hamburg mal ein Seminar gemacht mit einer Analytikerin und einem Hip-Hopper. Damals kam Hip-Hop gerade auf, so ganz modern und die Raps. Und diese Kollegin war überzeugt davon, dass diese Raps, diese Beats tatsächlich das Gehirn zerstören werden und dazu führen werden, dass die Kinder nicht mehr ordentlich denken können. Sie werden das erinnern, vielleicht auch vor 30 Jahren hatte ich viel zu tun mit Familien, wo die immer sagten, unsere Tochter ist telefonsüchtig. Wir haben nur einen Festnetzanschluss. Wir sind ab 16 Uhr nicht mehr zu erreichen. Was sollen wir tun? Ja, weil diese Mädchen stundenlang am Telefon waren. Danach kam diese Fernsehära. Wir haben viele wissenschaftliche Publikationen angefertigt gelesen. Also wie viel der Aggressivität von Kindern und Jugendlichen erklärt sich durch die Aggression via Medien, via Fernsehen. Die Teletubbies wurden heiß diskutiert, das kennen Sie vielleicht auch noch. Also ab wann dürfen Kinder denn überhaupt Fernsehen gucken? Heute lächeln wir alle über diese Themen, ja, und das ist so wichtig, dass wir antizipieren, dass wir uns sehr genau anschauen müssen, über was werden wir morgen lächeln, über was haben wir aber vielleicht auch nicht zu lächeln. Und da geht immer etwas sehr, sehr schief. Und solche Bücher, Buchtitel wie Digitale Demenz, der Buchtitel ist ja zum Glück schon ein bisschen älter von Herrn Spitzer, der ist ja nicht eingetreten. Das stimmt ja nicht, also der Begriff Demenz ist sowieso falsch in dem Kontext, aber das ist einfach natürlich nicht eingetreten. Und die, warum die Kinder Tyrannen werden von Herrn Winterhoff, meinem Kollegen aus Frankfurt, ich habe immer gedacht, ja, ich kenne gar keine tyrannischen Kinder. Ich sehe sich ja genauso viel wie der. Ich kenne aggressive Kinder natürlich, ich kenne destruktive Kinder, ich kenne verzweifelte Kinder, aber ein Tyrannenstatus entsteht ja dadurch, dass jemand bewusst sadistische Strategien anwendet, um Menschen zu unterdrücken. Das tun Kinder nie, das muss ich ja Ihnen hier nicht erklären. Aber deswegen ist das doch auch so ein besonderes Thema, sich damit auseinanderzusetzen und mir so wichtig, Ihnen gleich zu Anfang zu sagen, wenn wir über Kinder sprechen und wenn ich auch über Defizite von Kindern spreche oder auch über defizitäre Kinder, auch die gibt es, dann heißt das nicht, dass ich den sozusagen die auf dieses Defizit festlegen will und keine Möglichkeiten sehe, etwas daraus zu tun. Ich habe jetzt gerade mein viertes Buch fertig geschrieben und das heißt Familienjahre, wird im Ende September erscheinen. Und ich habe gerade gedacht, als Herr Winterhoff jetzt das Buch publiziert hat, Deutschland verdummt, habe ich gedacht, ich hätte eigentlich den Titel nehmen müssen, Deutschlands kaputte Familien, dann würde ich ein großes Buch verkaufen. Wenn ich da drauf schreibe Familienjahre, ist das längst nicht so erfolgsträchtig. Das macht aber nichts, weil ich das ja nicht nur wegen des Verkaufes publiziere, sondern weil ich gerne Erfahrung weitergeben möchte. Also das ist etwas, was mir extrem wichtig ist, aber was Sie wissen müssen, ist, dass das Buch Superkids, und darum soll es ja jetzt ein bisschen gehen, das ist eigentlich ein Entschuldigungsbuch. Also das ist das Entschuldigungsbuch für Burnout-Kids, weil ich dann doch dachte, nee, das was mein eigentlicher Impuls ist, den ich gerne weitergeben möchte, heißt, Kinder werden immer besser. Also die Gespräche, die ich heute mit Kindern führen kann, konnte ich vor 25 Jahren nicht führen. Kinder sind es gewohnt, einbezogen zu sein, sie sind es gewohnt, gefragt zu werden, sie sind reflektiert. Ich gehe mit meinen Kindern, so nenne ich sie ja immer, auch in die Vorlesung mit 80 Studenten. Ich mache das immer so, dass ich die Kinder vorher nicht kenne von den Stationen, sondern ich nehme mir eins, was ich noch nicht gesehen habe in der Visite oder ähnlichen Kontexten. Das heißt, ich mache live Erstinterviews und dann passiert eigentlich immer dasselbe, nämlich dass erstens die Studierenden das unglaublich honorieren, dass sie merken, ich mache ein Live-Erstinterview, ich mache keinen Vorführeffekt, ich kenne keine Antwort, die kommt, ich habe auch mir keine Fragen vorher ausgedacht, sondern es entsteht ein authentisches, klinisches Gespräch oder Interview, das honorieren die, indem die Mucksmäuschen still werden und die Kids rocken den Saal jedes Mal. Das ist unglaublich, ja, wie reflektiert die sind, egal was die haben, egal wie alt die sind und wie die darauf reagieren können. Und das ist etwas, wo ich völlig ratlos, wirklich ratlos vor so einem Kollegen wie Herrn Winterhoff stehe und denke, ich weiß gar nicht, was für Kinder der sieht. Ich weiß gar nicht, wie der arbeitet. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommen kann, zu sagen, Deutschland verdummt. Also, dass wenn man jetzt die aktuellen Jahrbücher, zum Beispiel, habe ich gerade gehört vom Christianeum hier in Hamburg, eins der Anführungsstriche Elite-Gymnasien, das aktuelle Jahrbuch, das strotzt voller Grammatikfehler, ja, so dass man denkt, die Abiturienten können tatsächlich kein Deutsch mehr. Aber da ist ja die spannende Frage, wenn wir uns auf die Zukunft vorbereiten, wer braucht denn tatsächlich noch Rechtschreibung? Ich bin jemand, der sehr sprachaffin ist, ich bin auch unglaublich theateraffin. Mir bedeutet Sprache sehr viel. Ich bin ja sprechende Medizin. Ich lege bei meinen Assistenten großen Wert darauf, dass wir wirklich auch mit Sprache sehr, sehr sorgfältig umgehen. Gerade vorgestern in der Mittagsbesprechung musste ich wieder sagen, ich möchte nicht, dass Kinder bei uns aufschlagen. Das ist so ein Sprachduktus, den kennen Sie vielleicht, da ist ein Kind in der Ambulanz aufgeschlagen. Ich möchte nicht, dass wir so darüber reden. Ich möchte, dass wir immer so sprechen, dass die Kinder und die Familien uns immer hören können. Ich mache ganz viel Open Stuff, Sitzungen in den Visiten. Ich bin ja Psychodramatiker. Ich mache auch Psychodrama, auch mit Familien, die dann von den Stationen eingeladen werden. Die kenne ich dann gar nicht. Und dann arbeiten wir gemeinsam. Und ich möchte architektonisch das eigentlich auch so haben, dass wir die Stationszimmer abschaffen. Ich möchte nicht mehr, dass wir in Räumen über die Kinder reden, wo die sich die Nasen platt drücken. Das tun die nicht, aber im übertragenen Sinne. Und sowieso ahnen, was wir sagen, es aber nicht konkret hören. Sondern wir müssen uns immer so disziplinieren, dass die Kinder uns immer hören können. Das heißt, ich wünsche mir Übergaben zwischen Früh- und Spätschicht, in der die Kinder dabei sein können. und sagen können, nee, das ist falsch, was du sagst über mich heute Vormittag. Ich war ganz anders. So frech war ich nicht, wie du das gerade beschreibst. Ja? Und dann kann man ja darüber in Austausch kommen. Die Behandlungsbesprechungen, die machen wir sowieso schon lange nur noch mit den Kindern zusammen. Und meine Arztbriefe schreibe ich auch nur noch an die Kinder und nachrichtlich an die Eltern. Ja, das ist keine, das ist sozusagen, ich verbrüdere mich nicht mit Kindern, weil ich meinen Erwachsenenstatus nicht aushalte, sondern den wahre ich auf jeden Fall. Ich scheue mich ja auch nicht, Kinder gegen ihren Willen zu behandeln. Das kennen Sie vielleicht, Paragraph 1631b des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt die Behandlung eines Kindes gegen seinen Willen. Immer dann, wenn Kinder bei uns geschlossen untergebracht sind und wir haben eine geschlossene Station im UKE, wir brauchen die auch dringend, weil sonst würden Kinder nicht überleben, dann scheue ich mich auch nicht zu sagen, das kannst du dich jetzt nicht mehr aussuchen, sondern jetzt übernehme ich Verantwortung. Ich möchte nicht, dass du dich umbringst. Ich möchte nicht, dass du verhungerst, was auch immer. Ich möchte nicht, dass du dich ständig schneidest und dich so schwer verletzt, dass du tatsächlich eines Tages stirbst. Dann scheue ich mich überhaupt nicht, mich den Kindern in den Weg zu stellen und zu sagen, das entscheide ich jetzt für dich. Das ist aber immer getragen von einem spezifischen Begriff der Fürsorge. Und mit diesem Begriff von Fürsorge entmündige ich die Kinder nicht, sondern da geht es mir darum, respektvoll zu sein. Also auf Augenhöhe heißt nicht, dass ich mich einfach nur herabbeuge, sondern auf Augenhöhe heißt, dass ich ein Setting sozusagen herstelle, in dem das miteinander gut geht. Ich habe mit Kollegen eine Praxis in der Stadt gegründet, in der Stadthausbrücke, und dort haben wir zum Beispiel die Schlösser abgeschafft. Das heißt, in diesen Türen gibt es keine Schlösser, weil wir signalisieren wollen, wir schließen nicht ab und wir schließen niemanden ein. Und dafür sind die Türgriffe 10 Zentimeter tiefer gesetzt, da wo normalerweise die Schlösser sind. Und wenn man als Erwachsener da hingreift, dann merkt man das, dass man eigentlich es gewohnt ist, ein bisschen höher zu greifen und man erwartet den Griff höher. Das heißt, man macht so eine ganz klar, erst recht in meiner Körpergröße, man macht so eine kleine Bewegung nach unten und darum geht's mir. Es geht mir nicht darum, den Türgriff ganz unten anzubringen, dass ich so eine Verbiegung machen muss, sondern es geht mir darum, dass ich den Kindern ein Stück entgegenkomme. Und zwar sozusagen nur diese 10 Zentimeter als Hinweis auf Respekt, und das reicht völlig aus, damit das alle sehen. Man sieht das übrigens auch an diesen Türen, die sehen komisch aus, die sehen ein bisschen asymmetrisch aus. Ja, man ist irritiert und denkt, was ist denn da eigentlich los? Also das sind so wichtige Details, um die es mir geht, weil eins der entscheidenden Dinge, über die wir sprechen müssen, auch mit Familien, ist Haltung. Also je länger ich das mache, desto mehr Probleme habe ich mit dem Begriff Erziehung. Ich habe auch nichts gegen Erziehung, ja, aber meine Berufserfahrung sagt mir, je intensiver man eine Beziehung lebt und je mehr man etwas vorlebt und je mehr man eine authentische Haltung hat seinem Kind gegenüber, desto weniger muss man erziehen, desto weniger Neins braucht man auch. Ich habe häufig zu tun mit Eltern, die zum Beispiel kurz vor der Therapiestunde, ich mache ja 20 Psychotherapiestunden pro Woche selber, seit vielen Jahren, und die dann kurz vor der Stunde ihres Kindes mir eine Mail schicken, übrigens, das und das ist passiert, aber sagen Sie es bitte nicht weiter, ich möchte nicht, dass mein Kind weiß, dass Sie das von mir wissen. Und dann bin ich geliefert. Ja, dann muss ich sofort eine Mail zurückschreiben und sagen, bitte versuchen Sie es noch vor der Stunde einzurichten, dass Sie Ihrem Kind sagen, dass Sie mir das mitgeteilt haben. Ich kann kein Geheimnisträger sein Ihrem Kind gegenüber. Oder was es auch gibt, was noch ein bisschen schlimmer ist oder intensiver, Eltern, die unter der Tür nochmal sagen, übrigens, was ich Ihnen noch sagen wollte. Ja, und dann bin ich auch immer geliefert, dann muss ich sagen, das können wir jetzt nicht so machen. Sie können mir jetzt nicht irgendwas zuflüstern mit der Idee, dass sich das nicht transportiert, sondern wir müssen das authentisch leben und nur dann funktioniert es. Das heißt, das bedeutet ja auch für mich als Therapeut, wenn ich mit einem Kind arbeiten will und ich habe ein schreckliches Kind vor mir, das gibt es sehr selten, kommt nicht häufig vor, aber ich finde, es gibt schreckliche Kinder. Es gibt ja auch schreckliche Menschen irgendwie, die man nicht so gerne mag. Und es gibt Kinder, die sind spontan unsympathisch. Dann muss ich so lange hingucken, bis ich was Liebenswertes entdeckt habe. Und ich darf es auch nicht mogeln. Ja, ich darf mir das nicht zurechtmogeln. Das muss schon authentisch sein. Allerdings ist auch meine Erfahrung, wenn ich das tue mit wirklich offenem Herzen und mich auf das Kind einlasse, ich sage meinen Assistenzärztinnen immer, schlagen Sie sich auf die Seite des Leidens, dann wird es nämlich leichter, jemanden sympathisch zu finden, weil dann merkt man nämlich, dass viele Verhaltensweisen ja aus einem bestimmten Leid, aus einer Traumatisierung oder schiefgelaufenen Beziehungen stammen, dann wird es leichter. Aber das ist ganz zentral wichtig und deswegen ist auch dieser Sprachgebrauch mir so wichtig. Zum Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich auch, Patienten werden immer in Ambulanzen angebunden. Ich sage mal, ich möchte nicht, dass wir Patienten anbinden. Ich möchte, dass wir sie versorgen, ich möchte, dass wir uns darum kümmern, aber nicht anbinden. Das ist so ein therapeutischer Sprachduktus, der, wie ich finde, da nicht hingehört. Und das ist sozusagen eine der ersten Botschaften, die ich gerne an Sie weitergeben möchte, ist, also sprechende, ja, ich weiß gar nicht, was sind Sie vom Selbstverständnis her, sprechende Therapeut, sprechende Familie, was sind Sie eigentlich, Familie? Verrater, Verraterin. Ja, also sprechende, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also sprechende Beraterin, ja, da ist es ja, das ist ja nichts anderes als sprechende Medizin. Ja, weil beraten heißt ja tatsächlich ein Wort in den Mund nehmen und dann damit etwas machen. Und dann ist es wirklich wichtig, dass jedes Wort stimmt. Man kann dann manchmal ja auch an Dingen, an Wörtern, die so ein bisschen unbewusst herauspurzeln, kann man ja auch manchmal diagnostisch an sich selber feststellen, wo man gerade steht. Ja, und was einem dann gerade passiert. Das ist ja auch nicht schlimm. Das Entscheidende ist, dass man es merkt und dass man es dann irgendwie einsetzen kann. Aber das ist eins der ganz entscheidenden Dinge, die ich vielen Eltern klar machen muss, dass es gar nicht so sehr um Erziehung geht, sondern um Beziehung. Ich habe viel zu tun mit diesen affektiv dysregulierten Kindern. Diese neue Diagnose, diese DMDD, das kennen Sie vielleicht, Disruptive Mood Dysregulation Disorder, das sind die Kinder, die sich, die wir sehen wir schon zum Teil als Säuglinge, die sich von Beginn an nicht regulieren können. Und da wollen Eltern verständlicherweise immer klare Verhaltensanweisungen haben, was sie nacheinander tun sollen. Und die hören das auch oft von Kollegen, seien Sie konsequent, lassen Sie sich von Ihrem Kind nicht so auf der Nase herumtanzen und solche Dinge. Ja, und das funktioniert mit diesen Kindern aber nicht. Also wenn man die bestraft, also das ist ja auch so ein Wort, also Strafe sagt ja heute keiner mehr, wenn man sagt konsequent sein. Das ist sozusagen, das verbrämt. Ne? Das ist eine Verbrämung für Strafe und Strafen gehören nicht in Beziehungen. Man braucht auch in Beziehungen keine Strafe. Stellen Sie sich vor, Ihr Mann oder Ihre Frau oder Ihr Liebespartner, der immer die Zahnpastatube falsch rum ausdrückt und Sie bestrafen den, indem Sie ihm keine Zahnpasta mehr kaufen. Absurd. Ja, niemand würde in Liebesbeziehungen auf die Idee kommen, den anderen zu bestrafen. Aber in Liebesbeziehungen zu den Kindern kommen wir auf die Idee, weil wir das Gefühl haben, nach wie vor, Kinder müssen sozusagen zu etwas hingebracht werden, zu etwas hin erzogen werden. Also auch so wörtlich genommen, manche Pflanzen festbinden muss, damit sie nicht runterfallen oder damit sie in eine bestimmte Richtung wachsen. So ist ja die Vorstellung auch. Und was auch ganz wichtig ist in diesem Kontext, es gibt immer noch die Vorstellung, kindliche Entwicklung geht eigentlich von wenig oder gar nichts zu mehr oder viel. Das mussten wir in der Medizin oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch sehr intensiv lernen, als wir die operationalisierte psychodynamische Diagnostik entwickelt haben, die OPD. Da geht es zum Beispiel um Reife und in der Klassifizierung und Einschätzung psychischer Struktur war dann plötzlich, hätten wir sagen müssen, ein Säugling ist psychisch unreif. Und das ist auch eine Haltung, die wir immer wieder haben, die natürlich nicht stimmt. Ja, also weil natürlich ein psychisch gesunder Säugling hat eben die ihm angemessene Reife. Aber das ist ein unglaublicher Paradigmenwechsel, der auch in weiten Teilen der Bevölkerung und auch in weiten Teilen der Professionen, in denen wir zusammen unterwegs sind, überhaupt noch nicht angekommen ist. Und mir wäre es ein wichtiges Anliegen, das auch weiterzugeben, dass es gibt kranke Kinder, es gibt defizitäre Kinder, denen fehlt dann auch etwas. Und dann muss man sich auch darum kümmern. Aber Kinder, die psychisch gesund sind, sind auch immer reif. Ja, und wir haben aber so eine Haltung von, es geht von klein nach groß, von wenig nach mehr, von nichts nach ein bisschen oder wie auch immer. Und das stimmt natürlich nicht. Und Eltern auf der anderen Seite, auch da ist es mir ganz wichtig, Eltern werden nicht abqualifiziert oder bestraft oder so, sondern ich unterstelle Eltern erstmal natürlich, dass sie das Beste für ihr Kind wollen. Und da passiert auch was Ähnliches, also in diesem Wandel der letzten 20 Jahre, in dem Eltern sich mehr kümmern, in dem Eltern früher kommen, zu mir zum Beispiel. Vor 25 Jahren sind wir den Symptomen immer hinterhergelaufen. Eltern kamen viel zu spät, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, und der Kinderarzt, der Kollege, der konnte immer sagen, 5-mal am Tag, gehen Sie beruhigt wieder nach Hause, ist nicht schlimm. Ja, Oder der konnte auch sagen, wächst sich aus. Das ist ein Satz, gegen den ist man als Kinderpsychiater allergisch. Wenn er von einem Pädiater ausgesprochen wird, gleichwohl stimmt er bei den Pädiatern auch oft, das muss man ja schon nicht auch wissen. Die sehen ja viel mehr Kinder und die sehen auch viel mehr Verläufe von Kindern und die können zu Recht auch mal sagen, es wächst sich aus, nicht so schlimm. Das Entscheidende ist, dass die wissen müssen, wann es sich nicht auswächst und wann man rechtzeitig draufschaut. Heute ist das anders. Wenn ich sage, Kinder sind reflektierter, sind es gewohnt, eingebezogen zu werden, dann ist das Ergebnis von aufgeklärten Eltern. Eltern, die viel besser geworden sind. Eltern, die sich bemühen. Eltern, denen ihr Kind nicht egal ist, sondern die gerne möchten, dass was Gutes draus wird und nicht im Sinne von Leistung oder so. Bei den Burnout-Kids, das habe ich in dem Buch ja beschrieben, da sitzen Eltern immer vor mir und sagen, das sind ja meistens Mädchen, für uns muss sie das nicht tun. Ja, mach doch mal weniger, sagen die. Dann sagen die Mädchen das doch zynisch. Ja, also Abitur schlechter 1,5 ist nichts wert. Dann hat man nicht die komplette Vielfalt, mit der man studieren kann. Abgesehen davon, dass keiner von uns noch in der Lage ist, diese Studiengänge alle zu überblicken, die es heute gibt. Also ein wahrer Dschungel von Studiengängen. Und dann sind die irritiert, diese Mädchen. Und dann, wenn Eltern dann sagen, die meinen das ernst, mach doch nicht so viel. Ja, du kannst doch, für uns, wir lieben dich genauso, auch wenn du eine 3 schreibst. Das zählt aber natürlich nicht für diese Mädchen. Das ist aber ein krasser Unterschied zu vor 25 Jahren. Da saß ich immer vor Eltern, die sagten, ging es immer um die Jungs, jetzt sagen sie uns endlich, was wir tun können, damit er endlich anfängt zu lernen. Ja, und das hat sich wirklich dramatisch geändert. Das heißt, ich bin froh über die vielen Eltern und der Begriff der Helikoptereltern, den finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich weiß auch gar nicht, was der soll. Ja, also das ist eine Denunzierung von Eltern, die sich bemühen. Natürlich gibt es überfürsorgliche Eltern, aber ehrlicherweise ist es mir lieber, ich kann Eltern sagen, bremsen sich mal ein bisschen, ja, halten sich mal ein klein bisschen zurück, das läuft schon, ihr Kind macht das schon, als umgekehrt. Das ist nämlich viel, viel schwieriger, defizitären Eltern, auch Eltern mit Beziehungsstörungen oder Eltern mit Bindungsstörungen, das muss ich Ihnen nicht erklären, denen beizubringen, wie das geht, ist viel, viel schwerer, als zu sagen, ich finde, sie machen ein bisschen viel. Ja, ich habe selber eine Zeit lang meinen Töchterlein morgens zur Schule gefahren, das war ein lächerlicher Schulweg. Aber das war ganz eigennützig. Ich wollte noch 10 Minuten mit ihr haben. Das war alles. Ja, und man könnte mich genauso denunzieren und sagen, ja, der kann seine Tochter nicht alleine loslassen oder hat Angst vor der Straße oder was auch immer und traut den Kindern nichts zu. Es müsste ja heute auch eigentlich Drohneneltern heißen, ist ja schon längst überholt mit Helikoptereltern. Aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, sondern das ist auch so ein defizitorientierter Blick. Wie man defizitorientiert auf Kinder schaut, schaut man dann plötzlich auf Eltern und wird eigentlich beiden nicht gerecht. Und das kennen Sie, wenn Sie mit einer anderen Haltung, wenn es Ihnen plötzlich gelingt, auf das Kind, was Sie eben noch schrecklich fanden, plötzlich liebevoll zu schauen oder freundlich, annehmend, dann geht eine Tür auf. Dann ist auch dieses Kind plötzlich ganz anders, selbst wenn es noch einen Moment biestig bleibt. Und das ist ganz entscheidend, sich darum mehr zu kümmern. Elternschaft heute ist aber eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist nicht leichter geworden, weil es nicht sofort vorgefertigte Bahnen gibt, weil es keine Schwiegermutter oder Mutter, also Großmutter des Kindes gibt, die sagt, so machen wir das, so haben wir das schon immer gemacht, sondern weil vieles tatsächlich ja auch im Umbruch ist. Im Grunde ist es so, dass der Wandel von der Entdeckung der Kindheit ab dem Mittelalter irgendwann, das ist ja ein ganz neues Phänomen, dass wir Kinder überhaupt erst entdecken, das hält ja eigentlich bis heute noch an. Ja, wenn Sie daran denken, was ich eben gesagt habe, dass Säuglinge per se unreif sind psychisch, unstrukturiert, ne, das ist gerade mal 5 Jahre her, als wir da intensiv drüber diskutiert haben. Das ist aber dieselbe Entwicklung, die irgendwann eingesetzt hat, dass Kinder keine einfach nur kleinen Erwachsenen sind, das gab es eine ganze Zeit lang. Dann gab es eine ganze Zeit lang, Kinder sind eigentlich nicht wichtig. Und es gab auch sowas wie, die meisten Kinder sterben sowieso. Ja, und die Mütter bei der Geburt auch. Das heißt, da haben wir ja auch ganz andere Themen noch gehabt, mit denen alle beschäftigt waren. Die Säuglingssterblichkeit ist zum Glück sehr zurückgegangen und auch die Müttersterblichkeit unter der Geburt ist ein seltenes Ereignis zum Glück. Also die Medizin hat sich da ja auch wirklich gut entwickelt. Und nichtsdestotrotz haben wir immer diese Haltung, dass Kinder eigentlich nicht wirklich ernst zu nehmen sind. Das merken Sie auch im professionellen Kontext. Also meine Assistenzärztinnen, ich spreche immer von innen, von Frauen, weil ich mehrheitlich Frauen bei mir arbeiten, wenn die in die ZNA gehen hier im UKE, zentrale Notaufnahme, weil da ein Kind eingeliefert worden ist, um das wir uns kümmern müssen, dann sagen die somatischen Kollegen immer, da kommt Jugend forscht. Ja, das ist eine unglaubliche Respektlosigkeit meinen Ärztinnen gegenüber. Und daran sieht man auch, dass auch ich mit meinem Fach natürlich nicht ernst genommen werde. Und da merkt man das auch wieder, wie unwichtig das immer noch ist. Also ja, mit Kindern, was ist das eigentlich? Ja, die reden ein bisschen, spielen vielleicht ein bisschen. Ansonsten trinken die sowieso immer nur Kaffee. Und keine Ahnung, was das für Arbeit ist. Und das werden Sie auch kennen. Und Sie kennen auch die Frauenlastigkeit in dem Beruf. Ich hatte vorher überlegt, ob ich sage, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten vier Männer, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Das ist schade. Ja, und das darf eigentlich auch nicht so sein. Natürlich müssten hier 50% Männer sitzen und irgendwie müssen wir auch was dafür tun, dass das anders wird. Ich freue mich über jeden Vater, der kommt. Männer haben mehr Angst vor Gefühlen als Frauen. Das ist auch so. Aber immerhin gibt es mehr Männer, die kommen und darüber freue ich mich dann sehr. Allerdings habe ich manchmal den Eindruck, die kommen leichter, weil ich auch ein Mann bin und weil ich auch noch einen Professorentitel habe. Dann wird es irgendwie noch mal ein bisschen leichter. Das ist blöd, das kann ich irgendwie nicht ändern, aber jedenfalls freue ich mich dann darüber. Elternschaft ist schwieriger geworden, weil für Mütter, insbesondere für die Mütter und aber auch für die Väter gilt eigentlich die Führung eines Kleinunternehmens. Wenn in diesem Rädchen etwas nicht funktioniert, dann bricht alles zusammen. Die Fragen wie, wann beginne ich denn eigentlich mit der Fremdbetreuung des Kindes? Meine Ärztinnen, wenn die schwanger sind, dann werde ich immer konservativer. Ich sage denen, also erstens sage ich meinen Kolleginnen immer, wenn sie schwanger sind, herzlichen Glückwunsch, sie haben sich entschieden, 20 Jahre mit ihrem Mann zusammenzubleiben. Zweitens sagen die immer, ja, ich bin in 9 Monaten bin ich wieder da. Ich sage, sie dürfen gerne kommen, aber überlegen Sie nochmal in Ruhe. Erstmal lassen Sie das Kind kommen und gucken mal, wie das geht. Und schauen mal, was überhaupt passiert. Und dann, wenn es irgendwie geht, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit als nur ein Jahr. Ja, die Fremdbetreuung, das ist etwas, was, wenn ich das als Mann sage in meiner Position, dann gerate ich ganz schnell in den Verdacht, sozusagen der Macho zu sein, der möchte, dass die Frauen an den Herd zurückkehren, was nicht stimmt. Also da bin ich überhaupt gar nicht. Ich bin sehr erschrocken darüber, dass unsere Qualitätsstandards an die Krippen, an die Frühbetreuung nach wie vor schlecht sind, sie nicht ausreichend sind. Ich bin auch nicht einverstanden damit, dass auch da gilt ja, je kleiner, desto weniger wichtig. Ja, also Kinderärzte und Kinderpsychiater verdienen weniger als Internisten. So, diese Geschichte zum Beispiel. Grundschullehrer sind anders ausgebildet als Gymnasiallehrer und sind anders ausgebildet als Erzieherin. Es gibt gar keine Akademikerin im Kontext von, oder ganz selten im Kontext von Krippen, Kindertagesstätten. Und da tun wir auch so. Das ist irgendwie nicht so wichtig. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Ja. Es gibt wenige Modelle, wo das so ist, zum Beispiel die Internationale Schule hier in Hamburg, die machen das so, die haben auch in der Early Learning School, die sozusagen noch Kindergarten ist, haben die auch Lehrerinnen und die sind bei den ganz Kleinen natürlich immer zu zweit, während sie dann in der Grundschule alleine unterrichten. Da wird auch nicht getrennt, auch das ist so ein deutsches Phänomen, womit ich immer Schwierigkeiten habe, zwischen Spielen und Lernen. Ja, also im Kindergarten muss man spielen, man darf nicht lernen. Und man muss seine Konflikte alleine lösen lernen. Also wenn dann so ein kleines Knäuel von sich prügelnden Jungs über die Wiese tobt, dann sitzen da mal Erzieherinnen daneben. Ich will jetzt nicht allen Unrecht tun, aber da sitzen die daneben und sagen, ja, die müssen lernen, ihre Konflikte alleine zu lösen. Das ist unfair. Wir müssen denen zeigen, wie man Konflikte löst. Ja, auch das ist im pädagogischen System vielfach so, dass dann plötzlich sowas entsteht, auch in der weiterführenden Schule. Ja, ihr müsst eure Konflikte alleine lösen. Ihr müsst auch lernen, alleine zu lernen. Ich bin Mentor für Problem-Mentis im UKE, also für Medizinstudenten, die nicht gut zurechtkommen. Die sind ja alle weit über 20 und ich weiß, dass, und das wissen Sie, glaube ich, ist auch eine Alltagserfahrung, eine Lebenserfahrung, die man hat. Man ist erstens mit 18 nicht fertig und nicht reif und das Gehirn braucht auch noch ein paar Jahre, bis das irgendwie noch ein bisschen weiter abgeschlossen ist. Und wirklich selbstständige Lernstrategien, das erlebe ich ja auch mit meinen Assistenzärztinnen, zu denen kommt man manchmal erst, wenn man Facharztprüfung macht. Dann denkt man, warum habe ich eigentlich nicht schon viel früher dann mal nachgelesen und dieses oder jenes gemacht. Ja? Und von daher gehöre ich zu denen, die sich nicht scheuen, auch 18-Jährige an die Hand zu nehmen und zu sagen, das kannst du, glaube ich, jetzt nicht entscheiden, sondern wir entscheiden das zusammen oder ich mache dir einen Plan und ich möchte gerne, dass du dich an diesen Plan hältst. Dass Eltern damit überfordert sind, dafür habe ich sehr viel Verständnis. Sie sind von endlosen Ratgebern umgeben, die sich häufig widersprechen. Ja, also wem soll man jetzt glauben, Herrn Spitzer, Herrn Winterhoff oder Herrn Schulte-Markwort oder wem denn jetzt eigentlich? Wie findet man seinen eigenen Weg dadurch? Deswegen sind ja solche Menschen wie Sie, Beraterinnen, extrem wichtig. Wenn es Ihnen gelingt, in einem authentischen Kontakt mit diesen Menschen zu beraten, auch Beratung, finde ich, ist immer so abqualifiziert, so schnell, ja, als wenn eine Beratung ist, ja, mein Bankmensch berät mich und mein Versicherungsmensch berät mich auch. Und da wird das so einsortiert. Aber dass Erziehungsberatung oder sozialpädagogische Beratung einen ganz anderen Kontext hat, wird oft überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Eltern stehen in der großen Zwiespalt in diesem kleinen Unternehmen. Wenn tatsächlich einer ausfällt, dann ist ja sozusagen die Not groß. Das erlebe ich ja auch als Arbeitgeber, ja, dass natürlich die jungen Mütter sagen, ich kann nicht kommen, mein Kind ist krank. Ja, und damit muss man dann irgendwie leben und lernen, wie das gehen kann. Wir haben keine guten Konzepte in der Arbeitswelt, wie man darauf reagiert, nach wie vor nicht. Wir haben keine Sharing-Modelle zwischen Vätern und Müttern und kriegen das überhaupt gar nicht gut hin. Es gibt aber auch ein Phänomen, ich wollte gerne für die jungen Mütter bei uns in der Klinik einen eigenen Kindergarten aufmachen. Ich wollte gerne, dass das sozusagen Door by Door ist. Das wollten die aber nicht. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Aber das war denen dann auch wiederum zu nah. Ja, mit ihrem Kind, das kann ich dann auch nur irgendwie respektieren. Ja, wenn sie ein bisschen älter sind, klar, das verstehe ich. Ja. Aber es ging ja erstmal auch um die Kleineren, ja, um denen dann irgendwie etwas näher zu kommen. Die Mütter haben mindestens 3 Jobs, ne? Die haben ihren eigenen Halbtagsjob, die haben die Mama-Nachhilfe. 67% aller Kinder in Deutschland sagen, Schularbeiten funktionieren nur mit Mama, sonst mit niemandem. Und die machen den Mama-Shuttle. Das heißt, die fahren die Kinder von A nach B, vom Sport zur Kunst, zum Musikunterricht und so weiter. Kinder sind heute so gut gefördert, dass sie mindestens ein Instrument und mindestens eine Sportart außerhalb der Schule haben. Ist auch alles gut so. Aber das ist natürlich ein erheblicher logistischer Aufwand. Wenn ich mit diesen erschöpften Kindern zu tun habe, dann mache ich es regelhaft so, dass ich sage, bringt mal alle eure Stundenpläne mit. Wir legen die Stundenpläne übereinander, schauen uns an, wer ist eigentlich wann da, wo gibt es Inseln der Gemeinsamkeit, nenne ich das immer, wo gibt es gemeinsame Themen, in denen sich alle mit der Familie wohlfühlen und wie kann man die sozusagen verstärken. Es geht weniger darum, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssen alle lernen zu entschleunigen. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen lernen, mit dem Tempo mitzuhalten. Und zwar so mitzuhalten, dass wir nicht mit dem Herzinfarkt aus der Kurve getragen werden. Aber es macht keinen Sinn, sich in die Hängematte zu legen und zu sagen, okay, ich entschleunige jetzt mal komplett. Das ist auch etwas, was wir unseren Kindern beibringen müssen. Wir müssen denen beibringen, wie man mit dem Tempo umgeht. Der wichtigste Satz aktuell in Deutschland heißt wahrscheinlich, in Familien legt das Ding weg. Damit ist das Smartphone gemeint. Ja, und das Smartphone ist das, was ich vorhin gesagt habe, sozusagen Ersatz für Fernsehen oder Telefonitis oder wer auch immer. Und wir müssen den Kindern natürlich beibringen, wie man damit sinnvoll umgeht. Aber das dürfen wir nicht moralisieren tun, sondern sinnvollerweise. Ich selber habe einen Messenger entwickelt, der heißt My Soul, weil ich so überlaufen war vor 3 Jahren mit Patienten, dass ich nicht mehr wusste, wie ich das eigentlich alles regeln sollte. Und dann habe ich angefangen, kriminellerweise mit meinen Patienten per WhatsApp zu kommunizieren. Das mussten mir die Eltern immer extra unterschreiben. Und es geht auch nur über mein Privathandy, damit das sozusagen keinen offiziellen Weg hat und auch nicht mit nichts verknüpft werden kann. Und darüber habe ich aber gelernt, dass ich viel effektiver bin, wenn ich schnelle, kurze, tägliche Kontakte haben kann oder zweitäglich oder wie auch immer. Und ich habe mich überschätzt. Ich bin nicht so wichtig, wie ich dachte. Das ist auch noch eine wichtige Erfahrung. Das hat bei mir dazu geführt, diese WhatsApp-Erfahrung, dass wir einen Messenger gebaut haben, der sieht ähnlich aus wie WhatsApp und der macht Therapie. Ja, und ich bin jetzt gerade dabei, nochmal mit so Forschern in New York darüber nachzudenken, wie kann man das mit Spracherkennung hinterlegen, wie kann man das mit künstlicher Intelligenz hinterlegen, damit tatsächlich die vielen unversorgten Kinder, das ist ja mein Hintergrund, 50% aller Kinder in Deutschland mit einer kinderpsychiatrischen Diagnose sind nicht in Behandlung, und zwar, weil es viel zu wenig Behandler gibt oder auch, weil die Entfernungen zu groß sind, was auch immer. Und das interessiert mich natürlich, diese Kinder zu versorgen oder zumindest besser zu versorgen. Und dann meldet sich bei denen nachmittags um 14 Uhr, wenn die aus der Schule kommen, My Soul, so heißt er, und er sagt, hallo, hier ist My Soul, ich habe mal eine Frage an dich, wie geht's dir jetzt? Und dann geht sozusagen so ein diagnostischer und auch ein therapeutischer Prozess los. Hast du schon, lad mal ein Bild von dir hoch. Ja, immer wenn du schlecht drauf bist und es ist ein Bild, was, mit dem du dich wohlfühlst, was du gerne magst, ein Selfie. Und immer wenn du dich unwohl fühlst, dann zeige ich dir das auf dem Smartphone. Ja, und wir müssen ja den Kindern tatsächlich beibringen, dass Smartphones sinnvolle Instrumente sind. Ich nehme an, hier sind 100% Smartphones, auch an Menschen. Wir alle haben unsere Rechner dabei. Wir haben alle beschlossen, dass das Internet vermeintlich kostenlos sein muss. Ja, wir zahlen alle mit unseren Daten. Es gibt keine Initiative weltweit, die sagt, das Internet müsste kostenpflichtig sein. Dann gäbe es nämlich das Problem nicht. Aber wir stecken den Kopf in den Sand. Wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigt haben, was Google und Apple, wo die schon sind, wo die technisch auch schon sind, ja, die halten ja bestimmte Technologien zurück, weil sie wissen, dass uns das überfordern würde, weil uns das Angst machen würde. Es gibt Dr. Watson beispielsweise von IBM. Das ist ein internetbasiertes medizinisches System, das Diagnosen stellen kann. Und die Idee von IBM ist, ganz Afrika irgendwann mit Dr. Watson zu überziehen und dann fliegen die Drohnen und werfen die Pillen ab. Das ist sicher eine gute Idee. Ja, gleichwohl hat das immer auch ethische andere Implikationen, über die wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Und das tun wir zu wenig. Und wir arbeiten das an unseren Kindern ab. Und das finde ich extrem unfair. Immer zu sagen, leg das Ding weg, ja, ohne sich darum zu kümmern, dass wir diejenigen sind, die diese Technologien in Auftrag gegeben haben und auch weiter in Auftrag geben, weil die Kinder tun das ja gar nicht, die nutzen das ja nur. Das ist extrem wichtig. Und dass Roboter oder automatisierte Systeme die Medizin revolutionieren werden, auch Ihren Beruf, meinen Beruf auch, das ist völlig klar, dass das kommen wird. Und ich glaube auch nicht, dass wir fürchten müssen, dass unsere Berufe abgeschafft werden. Aber es hat erhebliche ethische Implikationen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es gibt Sophia, ein Roboter, der kann 100 Bilder pro Sekunde. Der ist in der Emotionserkennung 30 Mal sicherer als ich. Ja, der kann jeden einzelnen Muskel ihres Gesichts scannen und daraus in der Kombination, wie die Muskeln sich bewegen, kann der Emotionen erkennen. Das heißt, der kann natürlich auch sinnvolle therapeutische Interventionen sagen. Ja, du bist wohl traurig und dann stimmt das auch beispielsweise. Und so kann man sich das immer weiterdenken. Das heißt, wir brauchen soziale Regeln im Umgang mit Robotern. Niemand von uns wird etwas dagegen haben, dass das Röntgenbild morgen vom Rechner ausgewertet wird, weil der Rechner, das kann man sich unmittelbar vorstellen, natürlich, wenn der Pixel für Pixel auswertet, der ist besser als das menschliche Auge. Der ist viel sicherer als das menschliche Auge. Und es wird auch niemand was von Ihnen und mir dagegen haben, dass Roboter uns operieren, weil die auch besser sind. Wir haben ja auch nichts dagegen, dass schon seit 30 Jahren Flugzeuge automatisiert fliegen. Das wird nur nie kommuniziert, da werden auch keine modernen Prozessoren eingebaut, weil die immer dieselben lieber nehmen, damit es nicht zu modern wird. Das heißt, wenn Familien etwas tun wollen, das sage ich Eltern auch, dann müssen sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Da kriege ich die Väter manchmal auch ganz gut, ja, weil die dann eher ein bisschen technikaffin sagen, ja, eigentlich stimmt das. Und das Zweite, was ich solche Eltern ja immer frage, ist, wissen sie denn überhaupt, was ihr Kind macht? Welche Spiele spielt es denn? Meistens wissen die das nämlich nicht. Ich sage, jetzt geht ihr erstmal alle nach Hause und jetzt lasst ihr euch von eurem Kind beibringen, was es eigentlich überhaupt macht. Ja, und natürlich gibt es bestimmte Dinge, die erhebliche Konsequenzen haben, wie zum Beispiel Pornografiekonsum, also was auf den Smartphones dann völlig frei ist. Und natürlich kennen die Kinder das, sie sehen das auch. Und das führt auch, wie dann zum Beispiel Gynäkologinnen immer wieder berichten, zu verändertem Sexualverhalten, der Jungs insbesondere. Zu einem Sexualverhalten, was die Mädchen nicht so gerne mögen oder worauf die Mädchen nicht eingerichtet sind. Es ist aber kein Thema. Wir sprechen darüber nicht. Wir sprechen auch über Sexualität viel zu wenig. Wir als Kinderpsychiater in unserer Klinik sprechen wir viel zu wenig darüber. Und ich habe auch ansonsten den Eindruck, dass alle Berufe, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, viel zu wenig darüber sprechen. Ja, und die Dunkelziffer sexuellen Missbrauchs ist unverändert hoch und erst recht in unseren Berufsgruppen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben im Saarland jetzt mit diesem Fall, wo jetzt aufgepoppt ist, dass bis 2014 ein Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Kinder mindestens körperlich ständig so untersucht hat, genital und gefilmt hat, dass das völlig unangemessen war. Ich weiß da nichts Näheres drüber. Und der lebt auch inzwischen nicht mehr. Und ich bin ständig dabei und denke, okay, ja, wer in meiner Klinik ist gefährdet? Wer von den Männern? Ja, und wie ist das in Ihrem Beruf? Wie gucken Sie untereinander? Wie gucken Sie auf die Männer und die Frauen? Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Und das sind Themen, die eigentlich viel, viel drängender sind, als immer zu sagen, leg das Ding weg. Ja, sondern wir müssen eher gucken, wo sind die Inhalte, wie geht man damit um, was sind ethische Richtlinien. Natürlich brauchen wir alle Regeln im Umgang. Also Handys klingeln heute nicht mehr hier. Ja, es brummt wahrscheinlich zwischendurch, auch meins da auf dem Tisch brummt zwischendurch. Aber wir haben alle gelernt, die so stumm zu schalten, dass uns das nicht mehr stört. Natürlich sage ich Familien, ihr müsst handyfreie Zonen haben, Esstisch klassischerweise. Ja, aber da muss der Vater sich auch dran halten. Gehen Sie mal morgens auf den Hamburger Flughafen, da stehen Tausende von Männern in dunklen Anzügen, die alle ihr Smartphone vor der Nase haben. Oder diesen Effekt, wenn die Maschine ausrollt, die Motoren sind noch nicht ganz aus. Ja, dann haben sie alle schon ihr Handy wieder vor der Nase. Es kann ja auch sein, dass das okay ist. Ja, was nicht stimmt, ist, dass Kinder beziehungsgestörter werden dadurch. Was Kinder mir mehr sagen als früher ist, ich muss mich nachmittags nicht so viel verabreden, weil es wird mir zu viel. Es wird mir zu viel an Kontakt. Ich habe die alle am Vormittag gesehen. Außerdem sind wir in der WhatsApp-Gruppe zusammen. Und die vielen Nachrichten, die ich sehe, von den anderen, mit den anderen, über die anderen, das reicht mir eigentlich. Und ich muss mich da nicht nochmal persönlich in Kontakt begeben. In diesem Kontext als Eltern, wir sind immer noch bei den Superkids und dem kleinen Unternehmen der Familie, einen richtigen Umgang zu finden in diesen Dichotomien zwischen Fördern und Fordern, Schutz und Druck, das ist unglaublich schwer. Da habe ich sehr, sehr viel Verständnis und Nachsicht mit Eltern, dass die Balance, wobei auch da finde ich immer, je älter ich werde, desto mehr denke ich, es gibt eigentlich keine Balance. Balance ist eigentlich ein völlig unangemessenes Wort. Es gibt Schaukelbewegungen. Ja, man kann in der Beziehung macht man eine Schaukelbewegung, mit Kindern macht man eine Schaukelbewegung, aber es gibt keine Balance. Es gibt auch keine Balance in meinem Leben, sondern es gibt mal so und mal geht es mehr in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Davon würde ich mich auch gerne verabschieden, dass wir eher sagen Balance, ja, und auf Augenhöhe. Und dann geht es darum, im Zweifelsfall, sage ich Eltern immer, lieber fördern als fordern. Im Zweifelsfall lieber Schutz als Druck. Das ist mir wichtiger. Und dann komme ich aber sofort in die Gefahr, derjenige zu sein, der in Anführungsstrichen Helikopterstrategien unterstützt. Ja, weil ich sage, machen Sie ruhig mehr. Also die Eltern, die dann die Präsentationsleistung kurz vorm Abitur, ich gestehe, dass ich das auch einmal gemacht habe, dann selber schreiben und dann enttäuscht sind, dass sie nicht 15 Punkte gekriegt haben. Dafür habe ich viel Nachsicht. Ja, und ich finde nicht, dass das sozusagen kriminell ist oder irgendwas vorgetäuscht oder sowas, sondern das ist, man hilft Kindern natürlich, indem sie bei bestimmten Dingen durchkommen. Und wir müssen nicht fürchten, dass die Kinder schlimmer werden. Wir müssen nicht fürchten, dass sie spielsüchtiger werden. Also diese DSM-4, Diagnostic and Statistic Manual der amerikanischen psychiatrischen Organisation, da gibt es die Diagnose seit 3 Jahren, 4 Jahren, Internet Gaming Disorder. Gibt eine große Meta-Analyse von vor 2 Jahren, die sagt, diese Diagnose kann man eigentlich wieder streichen, weil das weltweit gar keine wirkliche Prävalenz hat. Natürlich gibt es sozusagen spielsüchtige Jugendliche. Wir haben im UKE vor 5 Jahren die Suchtstation sozusagen erweitert um dieses Thema. Alle haben gesagt, ihr werdet jetzt überschwemmt mit spielsüchtigen Jungs. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich gibt's die, ja, aber die Spielsucht als solches hat sich insgesamt nicht vergrößert. Die Casinos dieser Welt sind keine Erfindung der Neuzeit. Da waren immer schon Männer, nur Männer. Frauen sind kaum spielsüchtig, die sozusagen das Glück ihrer Familie verspielt haben. Aber die Zahl der spielsüchtigen Männer hat insgesamt nicht zugenommen. Das hätte es schon längst tun müssen, wenn diese Hypothese, ja, vom Computerspiel zur Spielsucht, wenn die stimmen würde. In der Regel sind das vorübergehende Phänomene, mit denen die Kids, die Jungs, dann auch irgendwann wieder aufhören. Die andere Seite ist aber auch, das gibt es ja inzwischen auch als Sportart. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, mit diesen Stadien, die gefüllt sind, wo so Gamer kommen mit ihrem Privatjet, junge Männer, 18, 19, die wahnsinnig viel Geld verdienen und die dann spielen. Und dann sitzen da, weiß ich nicht, wie viel tausend andere junge Menschen und gucken sich das an. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, was daran spannend ist, aber gut. Ja, ich muss ja der nachfolgenden Generation überlassen, dass sie ihre Welt selber bestimmt. Das habe ich ja für mich auch in Anspruch genommen. Und wenn die nachfolgende Generation sagt, Grammatik ist nicht mehr wichtig, Rechtschreibung ist nicht mehr wichtig und im Übrigen gucken wir auch nicht mehr Fußball, wie ihr Blödis da, ja, 11, 22 Leute und ein Ball, sondern wir gucken da 3 Leute vom PC-Monitor, wie die gegeneinander spielen. Ich meine, es gibt auch Schachweltmeisterschaften, die auch keine Erfindung der Neuzeit sind. Da gucken auch Millionen von Menschen zu, wie 2 Menschen um ein Schachbrett sitzen. Auch da denke ich manchmal, okay, muss man schon besonders interessiert sein, um das besonders spannend zu finden. Aber der Unterschied ist tatsächlich kein wirklich qualitativer. Das ist mir wichtig, immer wieder zu sagen. Ja, ich will es nicht bagatellisieren, ich will es auch nicht einfach nur kleinreden und sagen, es wird schon irgendwie alles. Natürlich habe auch ich Sorgen, wie wir das hinkriegen, aber ich möchte gerne, dass wir es aktiver antizipieren, dass wir es aktiver annehmen. Das muss man Eltern beibringen. Und der erste Satz ist eben immer, ja, also eure Kinder sind nicht ganz so schlimm, wie ihr denkt. Lasst uns mal gemeinsam hinschauen. Wenn ich das psychodramatisch mache, ich bin ja Psychodramatiker, dann gelingt das auch ganz oft. Dann wird es oft schon relativ schnell entspannt, weil man plötzlich einen Rollenwechsel, eine Mutter macht einen Rollenwechsel mit ihrer Tochter und merkt, wie sie eigentlich ständig nur auf ihre Tochter einredet beispielsweise und wie sich dann selber schon nicht mehr hören kann, was man dann auch nachvollziehen kann. Und wenn man diese Mutter dann nicht bestraft und sagt, ja, was für eine schreckliche Mutter bist du denn eigentlich auch, sondern wenn man ihr sagt, ja, ich verstehe dein Bemühen, dann entsteht auch wieder was. Und dann werden die Superkids tatsächlich auch wirklich so super, wie sie sind. Und der Erziehungsehrgeiz ist etwas, was ich eigentlich gerne abschaffen würde, hin zu einem Beziehungsehrgeiz. Und das sind die zentralen Dinge, mit denen ich im Kontext von Superkids gearbeitet habe. So. Das war jetzt Teil 1. Jetzt können wir den noch diskutieren, kleine Pause machen. Ja.